Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie jetzt ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören gleich eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema »Sollte Gott wirklich gesagt haben?« Doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie ein Duett. Möge Gott Sie durch das Hören dieser Sendung reich segnen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Heute Morgen wird uns Thomas Lied die Botschaft weitergeben und sein Thema lautet: Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ich möchte nun dazu die Schriftlesung vornehmen. Ich bitte Sie, soweit es möglich ist, aufzustehen. Und zwar lese ich einige Verse aus Psalm 19, die Verse 8 bis 12. Psalm 19, Vers 8 bis 12. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die Einfältigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Verordnungen des Herrn sind wahrhaft, allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie erleuchtet, und wer sie beobachtet, dem wird reicher Lohn.
Der Herr Jesus hat uns in sein Reich berufen, für ihn hinzugehen in die ganze Welt. Ja, er fordert von uns unser ganzes Leben, nicht nur etwas von der Zeit und von dem Geld. Schätze sammeln für die Zeit, bringt nichts für die Ewigkeit. Was uns hier so wichtig schien, das ist alles nur geliehen. Unser Leben dient allein zu Gottes Ehre, und wir sind in seinen Augen so viel wert, dass er Jesus zu uns auf die Erde sandte und mit Blut sich das erkauft, was ihm gehört. Schätze sammeln für die Zeit, bringt nichts für die Ewigkeit. Was uns hier so wichtig schien, das ist alles nur geliehen. Ein Leben lang sind Gäste wir auf Erden, weil wir doch Boten Jesu Christi sind. Schätze sammeln für die Zeit, bringt nichts für die Ewigkeit. Was uns hier so wichtig schien, das ist alles nur geliehen. Jesus will in dieser letzten Zeit der Gnade Menschen retten, die verloren und verirrt. Wenn er kommt, sind wir bereit, ihm zu begegnen, und ob er wohl bei uns Glauben finden wird. Schätze sammeln für die Zeit, bringt nichts für die Ewigkeit. Was uns hier so wichtig schien, das ist alles nur geliehen. Schätze sammeln für die Zeit, bringt nichts für die Ewigkeit. Was uns hier so wichtig ist, geschehen, das ist alles nur geliehen.
Ja, auch ich darf Sie, wir dürfen uns miteinander, untereinander ganz herzlich grüßen und willkommen heißen im Namen Jesu Christi. Und bevor wir ins Wort einsteigen, möchte ich noch kurz mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir jetzt, dass wir hier zusammenkommen dürfen, Herr, und dass wir jetzt auch dein Wort hören dürfen. Und schenke es, dass du alles Störende hinwegnimmst, dass wir offen sind, mit offenen Herzen und mit offenen Ohren hören, was du uns zu sagen hast durch dein Wort in der Bibel. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Viele Menschen glauben an Gott. Da bin ich ganz gewiss, wenn Sie eine Umfrage starten und die Menschen fragen, ja, glauben Sie an Gott? Die überwiegende Mehrheit dieser Menschen würde diese Frage beantworten, ja, selbstverständlich. Ja, natürlich glaube ich an Gott. Anders sieht es jedoch aus, wenn Sie ein wenig konkreter werden in dieser Frage. Wenn Sie vielleicht fragen, ja, glauben Sie an Jesus? Und zwar an Jesus als den eingeborenen Sohn Gottes. Oder wenn Sie fragen, ja, glauben Sie an die Bibel? Und zwar an die Bibel als das inspirierte Wort Gottes. Da fällt die Antwort dann schon anders aus. An Gott zu glauben, bereitet den Menschen eigentlich in der Regel kein Problem. Aber die Frage, die sich den meisten Menschen stellt, sie lautet, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, sollte Gott wirklich durch die Bibel zu den Menschen sprechen? Sollte Gott wirklich in Bezug zu Jesus gesagt haben, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen? Sollte Gott wirklich durch Simeon bezeugt haben, als er Jesus sah, meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Sollte das alles Gott wirklich gesagt haben? Nicht Gott selbst wird geleugnet, aber sein Wort. Und schauen wir uns einmal an, wie alles begann. Diese Infragestellung, ja, dieser Lug und Betrug, so möchte ich es mal nennen. Schlagen wir auf 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose Kapitel 3 und ich lese die Verse 1 bis 6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht des Baumes im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Hier begegnet uns der größte Betrug seit Menschengedenken. Der größte Betrug, mit dem alles begann. Und mit diesem Betrug, da sind verbunden jetzt nicht nur kleine und größere Betrügereien, nicht nur Lüge und Unaufrichtigkeiten. Nein, mit diesem größten Betrug aller Zeiten sind verbunden Leid, Schmerz, Not, Lieblosigkeit, Egoismus, Heuchlerei, Hass, Mord, Ehebruch, Totschlag und so weiter und so fort. Kurzum, all das Negative, welches uns in dieser Welt begegnet. Die Bibel, sie gibt uns schon sehr früh eine Antwort
auf all das Schlechte hier auf Erden. Der größte Betrug. Und wer ist der Lügner? Der Lügner von Beginn an und somit ja der größte Betrüger, der größte Verführer? Satan, der Teufel. So wird es uns im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 44 bezeugt. Da heißt es, er war von Anfang an ein Mörder und er stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn der Teufel auch nur schon den Mund aufmacht, ist es schon gelogen. Wenn er lügt, redet es so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Und teilen wir nun unseren Punkt, unseren Text, den wir gelesen haben, aus 1. Mose Kapitel 3, teilen wir ihn auf zwei Punkte. Erstens, Satan, der Betrüger. Und zweitens, der Mensch als Opfer und Täter. Punkt 1, Satan, der Betrüger. Die Schlange hier aus 1. Mose Kapitel 3, sie wird in Offenbarung Kapitel 20, Vers 2 eben als jener Satan identifiziert. Satan, der Betrüger, erstellt Gottes Wort in Frage. Wir hatten es ja gelesen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und interessant ist, dass Satan jetzt in keiner Weise Gott selbst in Frage stellt. Nein, die Existenz Gottes ist für den Teufel gar kein Diskussionsthema. Die Frage stellt sich gar nicht, natürlich gibt es einen Gott, ohne Wenn und Aber. Darüber muss man mit dem Teufel nicht diskutieren. Ich denke, Satan, er lacht. Er lacht über die Dummheit der Menschen, die glauben, es gäbe gar keinen Gott. Nicht die Gottgläubigen sind leichtgläubig und naiv, sondern die Gottesleugner. Selbst Satan, selbst die Dämonen, sie wissen, dass es einen Gott gibt. Und somit wird nicht Gott in Frage gestellt, sondern sein Wort. Und das ist die Taktik Satans. Und wie viele Menschen stellen heute ebenfalls Gottes Wort in Frage? Auch sie fragen, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte Gott dies wirklich so gemeint haben? Sollte das wirklich auch heute noch so seine Gültigkeit haben? Das heißt, sie stellen das Wort Gottes in Frage und das alles, ohne ihn selbst zu befragen. Wenn Sie wissen wollen, was ich gestern gemacht habe, was ich gestern gesagt habe, dann wäre es doch das Beste, Sie kämen zu mir persönlich und würden mich fragen. Klar, Sie können alle möglichen und unmöglichen Menschen befragen, aber das Beste ist doch, Sie gehen zu mir selbst und fragen mich, Thomas, was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gesagt? Aber all diese Kritiker, die Gottes Wort in Frage stellen, tun eben genau das nicht. Sie stellen in Frage, ohne Gott selbst zu befragen. Sie stellen sein Wort in Frage, ohne zu berücksichtigen, dass uns ja Gott selbst in seinem Wort erklärt, wie wir sein Wort zu verstehen haben und wie wir mit seinem Wort umzugehen haben. Und ich möchte Ihnen da drei Bibelstellen mit auf den Weg geben. So sagt Gott zum Beispiel in 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist. Und jetzt kommt's. Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Es ist das Wort Gottes und eben nicht eine Lehre von Menschen. Eine zweite Stelle, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Alle, wohlgemerkt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift, angefangen von 1. Mose bis hin zur Offenbarung, von Gott eingegeben. Und schließlich noch eine dritte Stelle, 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 23 bis 25. 1. Petrus 1, die Verse 23 bis 25. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das Wort Gottes, es ist lebendig. Das sind keine toten Buchstaben wie in einem billigen Schundroman. Das sind Worte, das sind die lebendig sind, die Menschenherzen verändern, die etwas bewirken. Und das Wort Gottes, es ist bleibend. Und Petrus fährt dann weiter fort. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wir können das zusammenfassen, diese drei Bibelstellen. Zum einen, es ist das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, ohne Ausnahme. Und das Wort Gottes, es ist lebendig, es wirkt, es bewirkt und es ist bleibend bis auf alle Ewigkeit. So sagt es Gott selbst über sein Wort, wie wir es einzuordnen, ja, wie wir es zu verstehen haben. All diese Menschen, die jetzt Gottes Wort in Frage stellen, sie sind natürlich zum einen verführt. Vom Teufel verführt, wir hatten es ja gesagt, er ist ja letztlich ja, der Grund all dieser Lüge und des Betruges. Er ist der Mörder von Beginn an, es ist keine Wahrheit in ihm. Und somit sind ja alle Menschen, die sich jetzt dahingehend von ihm beeinflussen lassen, ja, sie sind Opfer, sie sind Verführte und doch auch Täter zugleich. Sie wurden verführt und sie verführen jetzt ihrerseits. Nehmen wir nur mal als Beispiel unsere Theologen, unsere Kirche, unsere Prediger, Würdenträger und so weiter und so fort. Nehmen wir die, die doch eigentlich die Aufgabe haben, dem suchenden Menschen den Weg zum Heil, den Weg zum Kreuz, den Weg zu Jesus aufzuzeigen. Mission als solches wird abgelehnt mit der Begründung, es sei intolerant, anderen Menschen seine Religion aufzubürden. Und schließlich glauben wir ja ohnehin alle an den gleichen Gott. Und soll doch jeder selig werden in und mit seiner Religion gemäß seinem Glauben. Schließlich ist der Glaube ohnehin Privatsache. Und dazu passt auch dieser Leserbrief, dem ich der Fokus entnommen habe. Da heißt es, der Zündstoff des Glaubens bleibt explosiv, solange die Weltreligionen auf ihrer einzigen Wahrheit beharren. Welch eine spirituelle Arroganz. Dabei könnte der uralte Konflikt der Religionen sofort durch eine einzige Aussage aus dem Mund der Religionsführer gelöst werden. Euer Weg zu Gott ist so gut wie der unsere. Er ist nur ein anderer. Ja, das hört sich gut an. Großartig. Nur eins wird dabei verschwiegen. Es geht nämlich gar nicht um Religion. Es geht nicht um die Zugehörigkeit in irgendeinem Verein, in irgendeiner Kirche, in irgendeinem Club oder was auch immer. Nein, wenn das der Fall wäre, dann hätte der Leserbriefschreiber ja noch recht. Aber nein, es geht ja nicht um Religion, es geht vielmehr um die Wahrheit. Aber gerade diese wird ja mit dem Wort, sollte Gott wirklich gesagt haben, in Frage gestellt. Und welche Verantwortung tragen doch diese Menschen, die anderen die Wahrheit verschweigen? Vielleicht aus einer falsch verstandenen Toleranz heraus. Ja, sie sind Opfer, aber gleichzeitig selbst zu Tätern geworden. Zurück zu unserem Text aus 1. Mose, Kapitel 3, Auch in Vers 4 stellt Satan erneut Gottes Wort in Frage. Ich lese: Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, obwohl es Gott gesagt hatte. Das lesen wir jetzt nicht, aber das können Sie nachlesen in 1. Mose Kapitel 2, Vers 17. Und Satan stellt sich hierher und sagt: Keineswegs, stimmt ja gar nicht. Keineswegs werdet ihr sterben. Auch hier stellt Satan Gottes Wort wieder in Frage. Ja, mehr noch, er stellt sich selbst über Gott. Und er stellt Gott selbst als Lügner dar. Und seine eigene vermeintliche Weisheit und Erkenntnis stellt er zur Schau, indem er dann weiter fortfährt in Vers 5. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und auch dies findet man heute in vielen Religionen, Weltanschauungen und Ideologien wieder. Der Mensch errühmt sich seiner eigenen Erkenntnis und erstellt das Wort Gottes und somit Gott selbst als Lügner dar. Und Paulus, er hat damals schon Timotheus vor solchen Leuten gewarnt. Nachzulesen in 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 20 und 21. 1. Timotheus 6, Verse 20 und 21. Lieber Timotheus, bewahre das kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist. Ja, das Wort Gottes, das kostbare Wort Gottes. Und er ruft es auch uns heute zu. Bewahrt es, es ist euch anvertraut. Seid darin verwurzelt, bewahrt es mit aller Sorgfalt. Wende dich entschlossen gegen alles Unheilige, leere, geschwätzte Irrlehrer. Denn sie stellen Behauptungen auf, die dem Evangelium widersprechen und geben diese zu Unrecht als die wahre Erkenntnis aus. Schon manche, die sich auf diese Lehre eingelassen haben, sind vom Weg des Glaubens abgekommen. Welche Ermahnung gibt hier Paulus schon Timotheus mit auf den Weg? Und sie gilt uns heute der Gemeinde genauso. Bewahrt das euch anvertraute, kostbare Gut, das Wort Gottes. Und lasst euch nicht beirren durch dieses leere, dumme Geschwätz der Irrlehrer, ihre eigene Erkenntnis über das Wort Gottes stellen. Und im Übrigen sehen wir auch daran, dass es solche Verführer und Verleumder ja schon immer gegeben hat. Diese Sektierer oder Atheisten, falsche Propheten und wie wir sie alle nennen mögen, das sind ja keine Neuerscheinungen. Das sind alles alte Kamellen, alles schon längst da gewesen. Ja, wie sagt es der Prediger, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Der Teufel, wie wir eingangs festgestellt haben, der ja hinter dem allen steht, er betrügt auch heute, nach wie vor. Er betrügt die Menschen beispielsweise mit Worten wie: Ja, du bist ja gar nicht so schlecht. Du bist doch ein guter Mensch. Warum sollte Gott dich in die Hölle werfen? Er ist doch ein lieber Gott. Hier wird dem Menschen weisgemacht, du brauchst keine Vergebung, keine Erlösung. Es ist alles in bester Butter, bleib einfach wie du bist und alles wird gut. Ja, wer so spricht, er wiegt die Menschen in eine falsche, trügerische Sicherheit. Und er beraubt diesen Menschen seiner Sündenerkenntnis, ohne die er ja nie zur Sündenvergebung gelangen kann. Denn Vergebung setzt eins voraus, die Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass ich überhaupt Vergebung nötig habe. Und was sagt uns dem gegenüber, diesen Lügen des Teufels, was sagt uns die Schrift? Unter anderem heißt es dann: Niemand ist gut, außer Gott allein. Und an einer anderen Stelle wird uns dann noch gesagt: Da ist keiner, der Gutes getan hat, auch nicht einer. Weiter wird der Mensch belogen mit einem anderen Extrem. Da heißt es nämlich, genau der umgekehrte Fall: Ja, du bist ja viel zu schlecht. Was du nicht schon alles in deinem Leben angestellt hast, guck dich doch nur mal an. Gott wird dir niemals vergeben können. Du bist auf immer und ewig verloren. Du kannst einpacken. Am besten, du setzt deinem Leben direkt selbst ein Ende. Hier wird den Menschen vorgegaukelt, dass Gott niemals vergeben kann und will. Aber auch das stimmt nicht. Egal, was du bist, egal, wie du bist, egal, wer du bist, egal, was du schon alles in deinem Leben auch verbrochen haben magst, Gott vergibt dir. Nicht einfach so automatisch, nein, nein. Gott vergibt dir, wenn, und das ist die Voraussetzung, wenn du nur aufrichtig deine Schuld bereust und bekennst. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass auch deine Schuld vergeben wird? Ja, er hat es gesagt. Da heißt es beispielsweise in Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, den Sohn Gottes, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jeder, auch du, jeder.
Das ewige Leben.
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, den Sohn Gottes, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jeder, auch du, jeder. Und dann schließlich noch in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist die Voraussetzung, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und da magst du verbrochen haben in deinem Leben, was du willst. Da kannst du der fieseste Kerl unter Gottes Sonne sein. Von jeder Ungerechtigkeit. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat? Jawohl, er hat es gesagt. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er dich reinigt, von jeder Ungerechtigkeit, wenn du denn deine Sünden bekennst. Jawohl, er hat es gesagt. Nachzulesen in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9.
Weitere Lügen. Des Weiteren wird gesagt, ja, die Hölle, sie ist ja gar nicht ewig. Wenn du dann mal gestorben bist, gerate nicht gerade in Panik. Deine Angehörigen und all die Heiligen, sie werden für dich im Gebet einstehen. Und dann kommst du mit der Zeit geläutert aus dem Fegefeuer heraus. Mit anderen Worten, alles halb so schlimm, mach dich doch nicht verrückt. Letztlich wird alles gut, ob mit oder ohne Gott. Weiter hören wir, ja, Gott ist die Liebe und er hat alle Menschen mit sich versöhnt. Hier hören wir so etwas heraus wie Allversöhnung. Wir kommen alle in den Himmel, weil Gott so lieb ist. Aber was sagt uns das Wort Gottes? Wir können es jetzt der Zeit halber ja nicht alles lesen, aber lesen Sie zu Hause auch mal in Ihrer stillen Zeit den Römerbrief, Kapitel 3, so ab Vers 22. Und außerdem, wir hatten es ja eben gehört, Johannes Kapitel 3, Vers 16. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9.
Keine Generalamnestie. Wir kommen alle in den Himmel automatisch. Nein, keineswegs. Vergebung, ja. Erlösung, Errettung, ja, natürlich. Aber nur für die, die glauben. Und zwar glauben an Christus. Und schließlich wird uns gesagt, ja, du kannst dich doch auch noch auf dem Sterbebett bekehren. Warum diese Eile? Das ist doch früh genug. Und bis dahin genieße dein Leben. Nein. Lug und Betrug. Weißt denn du, wann deine letzte Stunde schlagen wird? Bist du gewiss, dass du überhaupt noch Zeit haben wirst, irgendetwas zu denken, geschweige denn zu sagen? Und bist du wirklich so naiv zu glauben, es reicht, wenn du dir da irgendwo, was weiß ich, eine Notiz machst an der Hand, was weiß ich, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und wenn du dann kurz vor dem Tod schnell ablesen und dann verheißt dir das Zugang ins Paradies. Nein. Lug und Betrug. Und ich behaupte, nur die allerwenigsten werden noch mit ihrem letzten Atemzug zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Das mag es geben, sicher. Aber vielleicht einer von einer Million, wenn überhaupt. Das wird immer die Ausnahme sein, aber niemals die Regel. Ja, Gott ruft dich, in der Tat, Gott ruft dich in deinem Leben, wenigstens zwei, dreimal, wie es uns Hiob auch vermittelt. Aber er ruft dich nicht unbedingt auf dem Sterbebett, sondern schon zuvor, jetzt. Wenigstens zwei, dreimal in deinem Leben. Aber wenn du auf Gottes Ruf nicht reagierst, da kommt der Tag, da wird Gott eben nicht mehr rufen. Und er wird auch deinen halbherzigen Ruf nicht vernehmen. Und dann heißt es einfach nur noch zu spät. Es sagte mal jemand, das Leben der Menschen gleicht einem Dachdecker, der vom Hochhaus stürzte und als er dann auf Höhe des 10. Stockes war, meinte, naja, bis jetzt ging ja alles gut. Ja. So lebt der Mensch ins Ungewisse hinein. Was soll's? Bis jetzt ging ja alles gut. Nicht umsonst werden wir ermahnt, laut Hebräer Kapitel 3, Vers 15, heute, heute, so ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Gott ruft zwei, dreimal, vielleicht auch achtmal in deinem Leben. Er ruft. Aber er sagt auch, heute, heute, so ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und schiebt diese lebenswichtige Entscheidung für euer ewiges Leben nicht beiseite, nicht auf die lange Bank. Vielleicht ist auch heute diese Botschaft, dieser Gottesdienst hier in der Zionshalle. Vielleicht ist das auch für dich persönlich dieser Ruf Gottes. Und vielleicht ist es sein letzter Ruf für dich in deinem Leben. Und außerdem, was gibt es denn Schöneres als ein Leben mit Gott? Es ist ja völliger Quatsch zu glauben, als Christ, da darfst du jetzt dieses nicht, als Christ, da darfst du jenes nicht. Und folglich sei das Leben als Christ langweilig und öde. Völlig falsch. Auch wieder so eine Lüge Satans. Du, bekehr dich ja nicht. Seht euch die Christen da mal an, so eine Flappe. Ne? Sonntags dürfen sie nicht aus dem Haus. Ne? Und dieses und jenes. Nee, wie langweilig. Völlig falsch. Erst ein Leben mit Jesus macht das Leben wirklich lebenswert. Fröhlichkeit, die aus dem Herzen kommt, Freiheit, wie sie sonst keiner in dieser Welt hat, Zuversicht und Hoffnung aus seinem Wort, Trost und Beistand in Krisen, Dankbarkeit und Freude, weil wir wissen dürfen, wir sind niemals allein. Gut, wir hatten gesagt, Satan ist der Betrüger. Und letztlich steht natürlich er selbst hinter all dieser Bosheit, der Grausamkeit, der Wut, der Lüge und dem Betrug. Satan, er rebelliert gegen Gott und er treibt die Menschen dabei vor sich her. Und es gilt natürlich zum einen, Satan auch ernst zu nehmen. Er ist eine Realität. Genauso wie es einen Gott gibt, gibt es auch einen Teufel. Und den können wir jetzt nicht einfach unter den Teppich kehren, beiseite wischen. Nein, er ist eine Realität und dieser Realität müssen wir uns auch stellen. Es gilt, ihn nicht zu verharmlosen. Aber es gilt natürlich auch zu wissen, Jesus ist immer noch größer. Ja, Satan, er ist stärker als der Mensch. Soll sich ja keiner einbilden, auch wenn er im Okkultismus verstrickt ist, dass er aus eigener Kraft da wieder raus könnte. Kannst du vergessen. Keine Chance. Satan ist stärker als der Mensch. Aber Christus hat über ihn triumphiert. Und nur Jesus Christus kann dich aus den Klauen Satans entreißen. Eine andere Fluchtmöglichkeit gibt es nicht. Jesus Christus hat den Teufel besiegt. Und diejenigen, die an Christus gläubig sind, sie haben nun Teil an diesem Triumph, Teil an diesem Sieg. So steht geschrieben in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4, ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Das Ende Satans ist zudem vorprogrammiert und längst verheißen, nachzulesen, Offenbarung Kapitel 20, Vers 10. Beschäftigen wir uns aber nun in den letzten Teil noch einmal insbesondere mit den Menschen. Und kommen wir damit zu Punkt 2. Der Mensch als Opfer und Täter. Wir hatten es ja bereits angedeutet, die Menschen, sie wurden verführt und sie verführen jetzt ihrerseits. Sie wurden belogen und lügen jetzt auch. Adam und Eva, sie ließen sich verführen und täuschen. Und das grundsätzliche Dilemma war, dass sie keine Rücksprache hielten mit Gott und dass sie nicht nach seinem Willen fragten. Ja gut, es kamen jetzt Zweifel auf. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass wir von diesem Baum nicht essen dürfen, beziehungsweise von der Frucht dieses Baumes? Sollte Gott wirklich gesagt haben, in dem Moment, wo wir es tun, dass wir des Todes sterben müssen? Es kamen Zweifel auf, jetzt durch diese Verführung der Schlange. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, und wenn er es gesagt hat, hat er es dann auch so gemeint? Und kommen nicht auch in unserem Leben hier und da Zweifel auf? Sind wir doch mal ehrlich. Zweifeln wir nicht auch hier und da? Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Gilt seine Verheißung auch mir? Bin ich wirklich erlöst? Darf ich Heilsgewissheit haben? Darf ich vertrauensvoll in die Zukunft blicken? Darf ich ihm wirklich alles anvertrauen und so weiter und so fort? Darf ich mit meinen Gebeten zu ihm kommen? Wird er mein Gebet erhören? Zweifel. Und bei all diesen Zweifeln, an wen wenden wir uns damit? Ich werde darauf noch zu sprechen kommen, dass gar nicht einmal diese Zweifel so schlimm sind. Das ist gar nicht das Übel. Aber an wen wenden wir uns mit diesen unseren Zweifeln? Wenden wir uns an unseren Ehepartner, an unseren besten Freund oder Freundin? Gehen wir zu unserem Arzt, Psychologen oder Seelsorger? Wenn Sie ein Problem mit Ihrer Post haben, gehen Sie dann zur Feuerwehr? Sicher nicht. Sie wenden sich mit Ihrem Problem an den, mit dem Sie auch ein Problem haben. Ist ja logisch. Und wenn Sie nun ein Problem mit der Postzustellung haben, dann wenden Sie sich an Ihre Post. Und so auch hier. Haben Sie ein Problem mit Gott? Haben Sie ein Problem mit Jesus? Haben Sie ein Problem mit dem Wort Gottes? Dass auch Sie sich die Frage stellen, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Haben Sie ein Problem mit seinen Verheißungen und Zusagen? Plagen Sie diesbezüglich Zweifel? Dann bitte drehen Sie sich damit nicht länger um Ihren eigenen Schwanz, sondern kommen Sie auch direkt zu Jesus. Bevor wir womöglich Dinge tun, die uns und unserer Beziehung zu Gott nur schaden. Wenn Adam und Eva an Gottes Wort zweifelten durch die Täuschung Satans, so hätten sie zuerst Rücksprache halten sollen mit Gott, bevor sie irgendetwas anderes getan hätten. Und genau so müssen wir es auch tun. Nicht die Zweifel waren und sind das eigentliche Problem, sondern das fehlende Gottvertrauen. Adam und Eva, sie haben gezweifelt. Ja, schade, bedauerlich, gar keine Frage. Aber das war noch nicht das grundsätzliche Übel. Wären sie jetzt hergegangen und hätten gesagt, halt, Schlange, vielleicht hast du ja recht. Aber halt, jetzt fragen wir Gott selbst, wie es sich mit seinem Wort verhält. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, hat er es dann auch wirklich so gemeint? Fragen wir Gott. Er wird es uns sagen. Das ist natürlich jetzt blanke Theorie, natürlich. Aber ich hoffe, Sie wissen, was ich damit aussagen möchte. Wenn Sie sich so verhalten hätten, dann wäre uns der Sündenfall, zumindest zu diesem Zeitpunkt, erspart geblieben. Und so ist es heute nicht anders. Es sind nicht Ihre Zweifel, die Sie von Gott trennen, es sind vielmehr Ihre falschen Verhaltensweisen. Und verstehen Sie mich bitte recht, natürlich kann uns ein Seelsorger eine große Hilfe sein. Auch ein guter Freund oder kurzum eine Person unseres Vertrauens, selbstverständlich. Aber letztlich können diese immer nur beraten und uns zu Jesus führen. Ich möchte mal sagen, all diese Personen können für uns immer nur Wegweiser sein, aber niemals das Ziel. Wegweiser sind wichtig, das wissen wir aus dem Straßenverkehr oder wenn wir wandern oder sonst irgendwas. Wegweiser sind wichtig und unerlässlich. Aber wenn wir bei diesen Wegweisern stehen bleiben, nutzen sie uns gar nichts. Das Ziel gilt es zu erreichen. Auf das Ziel gilt es hin, Weg zu weisen. Und dieses Ziel ist Jesus Christus. In allerletzter Konsequenz müssen Sie mit Ihrem Glaubensproblem zu Jesus und offen und ehrlich Ihre Not und Ihren Zweifel ansprechen. Bekennen und um Lösung des Problems bitten und beten. Ja, nehmen Sie sich auch dieses Wort zu eigen, wo es heißt, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken. Das ist doch eine Einladung, nehmen Sie sie doch auch für sich persönlich in Anspruch. Kurzum, hast du Zweifel, kein Gottvertrauen, dann wende dich an Gott und öffne dich ihm völlig. Und ich bin gewiss, auch das ist eine Verheißung, die wir aus der Bibel nehmen dürfen. Ich bin gewiss, Gott wird dir antworten, wenn du nur ehrlich und aufrichtig auf sein Reden zu dir achtest und geduldig wartest. Fragen wir uns schließlich noch, wie wir uns den giftigen und hinterhältigen Angriffen Satans erwehren können. Wichtig ist es, ich hatte es eigentlich immer wieder darauf hingedeutet, wichtig ist es, am Wort Gottes selber zu bleiben, darin verwurzelt zu sein. Zu glauben und zu vertrauen, was uns Gott in seinem Wort offenbart. Weil genau das haben ja Adam und Eva eben nicht getan. Sie hatten das Wort Gott, er hat zu ihnen gesprochen, nachzulesen, 1. Mose Kapitel 2. Und sie haben es beiseite gelegt. Sie haben es in Zweifel gezogen, ja mehr noch, sie haben in ihren Zweifel keine Rücksprache gehalten und sie haben den falschen, trügerischen Geschwätz der Schlange mehr Glauben geschenkt als dem Wort Gottes. Und das gilt auch uns, im Wort verwurzelt zu bleiben. Zu glauben, zu vertrauen, was uns Gott hier mitteilt in seinem Wort. Aber dazu müssen wir natürlich auch erst einmal wissen, was überhaupt in der Bibel geschrieben steht. Sonst kann Gott nicht zu uns reden. Er redet ja zu uns. Aber wenn wir nicht in der Bibel lesen, dann hören wir nicht zu. Und von daher Das eigene Bibellesen, eigenes Bibelstudium, auch dieses ja beständig in der Bibel lesen und auch im Gebet zu verharren, dass wir auch bitten, Herr, sprich zu uns durch das Gebet, durch das Wort. Dass wir uns immer wieder auch unter das Wort Gottes stellen. Das ist von grundsätzlicher Wichtigkeit und Bedeutung eines jeden Christen. Damals die Sadduzäer zur Zeit Jesu, sie haben ja auch eine Irrlehre verbreitet, denn sie haben die Auferstehung von den Toten abgelehnt bzw. verneint. Das gibt es nicht. Das war eine Irrlehre. Was hat Jesus ihnen geantwortet? In Matthäus Kapitel 22, Vers 29. Ihr irrt. Und die Begründung liefert ihr gleich mit. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und genau das ist das Problem, auch in den Gemeinden heute. Ich behaupte, die meisten Sekten und auch was weiß ich, Irrlehren, auch innerhalb der Gemeinde und so weiter und so fort, die können doch nur um sich greifen. Warum? Weil die Gemeinde selbst das Wort Gottes nicht kennt und daher nicht fähig ist, zu prüfen, was auch von der Kanzel gepredigt wird und so weiter und so fort. Ganz wichtig, ja, die Erkenntnis über das Wort Gottes, dass wir wissen, was darin geschrieben steht, wappnet uns vor diesen Angriffen Satans. Die Bibel selbst ist immer noch unsere beste Verteidigungswaffe. Gott, er hat den Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Und so war es, der freie Wille Evas, es war der freie Wille Adams, der Schlange mehr zu vertrauen als Gott. Und so ist es auch heute, der freie Wille des Menschen, sich von Satan verführen zu lassen. Seinen Lügen Glauben zu schenken und sich von Gott abzuwenden. Satan und der verführte Mensch, sie sind letztlich Verursacher des Bösen. Und somit auch diese Frage, die man ja immer wieder in den Raum stellt, ja, warum lässt Gott all das Leid zu? Diese Frage ist völlig falsch gestellt und in dem Sinne gar nicht zulässig. Denn wenn Gott auch dieses Übel zulässt, ja, aber Verursacher sind wir doch selbst. Und von daher ist diese Frage ungefähr genauso sinnig, als wenn ich jetzt als Fußballspieler ein blitzsauberes Eigentor schieße und meinen Torwart beschimpfe, warum er den Ball nicht gehalten hat. Ist doch völlig idiotisch. Ist doch nicht die Schuld des Torwarts. Ist doch meine Verantwortung. Gott, er könnte in der Tat das Böse mit einem Schlag vernichten. Gar kein Problem. Doch dazu müsste er nicht nur Satan vernichten, sondern den Menschen gleich mit. Und das ist ja das Paradox. Der Mensch, er will zwar, dass das Böse vernichtet wird. Wenn Sie jetzt hinausgehen auf die Straße und fragen, sind Sie einverstanden, wenn es möglich wäre, dass Gott jetzt kommt und alles Böse in dieser Welt austilgt? Ja, gerne, jawohl, sofort, direkt. Und er erkennt dabei nicht, dass er selber das Böse ist und folglich selbst vernichtet werden müsste. Dieser Tag, er wird kommen. Der Tag, an dem all das Böse ausgetilgt wird. Der Tag der großen Scheidung am Gericht. Ich möchte es vereinfacht darstellen. Der Tag, wo das Böse vom Guten getrennt wird. Das Gute in der Gegenwart Gottes, da wo keine Sünde ist, kein Lug und kein Betrug, und das Böse in der Gegenwart des Teufels, in der ewigen Verdammnis, in der Hölle. Noch aber ist Gott langmütig. In 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9, da heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Noch ist in der Tat Gnadenzeit. Und die Menschen, ich glaube, sie wissen gar nicht, wie dankbar sie eigentlich sein können und sein dürfen für jeden Tag, den sie noch haben. Denn jeder Tag ist ein Tag der Gnade. Jeder Tag noch Zeit zur Umkehr und Buße. Aber irgendwann ist es vorbei mit dieser Gnade. Für dich persönlich und auch für die ganze Welt. Was bleibt, ist die Feststellung, Satan, er weist den Weg zum Tod und Christus, er weist den Weg zum Leben. Wählen. Entscheiden musst du selber, welchen Weg du gehen willst. Den Weg des Todes oder aber den Weg des Lebens. Fassen wir das Thema noch ganz kurz zusammen. Erstens, Satan, er ist der größte Betrüger, der die Menschen in seinen Bann zieht. Und nicht Gott selbst wird dabei geleugnet, aber sein Wort wird in Frage gestellt. Und das, ohne ihn selbst zu befragen, wie es sich mit seinem Wort verhält. Und zweitens, das grundsätzliche Problem des Menschen, auch unter uns Gläubigen, ist nicht der Zweifel, sondern fehlendes Gottvertrauen. Haben wir Zweifel? Haben wir ein Glaubensproblem? So sind wir aufgefordert, Rücksprache zu halten mit Gott. Denn seinem Wort dürfen wir wirklich vertrauen. Und wir hatten es auch in der Einleitung gelesen, auf Psalm 19. Haben Sie diese Zweifel, dann setzen Sie sich auch heute Nachmittag hin und lesen Sie noch einmal Psalm 19. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema »Sollte Gott wirklich gesagt haben?« Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie herzlich bitten, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!